Ja, und schon sind wir live. Hallo und herzlich willkommen zum achten, ist es glaube ich, achten Live-Schach-Talk. Hier mit meiner Person, Michael Busse von den Chess Tigers. Und wir haben einen Überraschungsgast natürlich auch noch, wie immer. Aber vorher begrüße ich meinen Co-Moderator hier. Er ist Co-Geschäftsführer bei den Chess Tigers und er ist derjenige, bei dem die Funktionäre immer sich beschweren, wenn er hier was Falsches gesagt hat. Herzlich willkommen, Johnny Karlstadt. Hi.
Moin Michael, moin Gary, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Ja, und Tony, traditionsgemäß darfst du natürlich unseren Gast vorstellen wieder.
Ja, herzlich willkommen, lieber Gerald. Er hat im Schach eigentlich alles geschafft, was man so leisten kann. Also ist Großmeister im Schach, spielt in der Bundesliga, gehörte eine ganze Zeit lang oder zumindest ja eine Zeit lang zur erweiterten Weltspitze. Einer der stärksten Spieler, die wir je hatten. Inzwischen nicht nur als Teilnehmer zum Beispiel im Kandidatenturnier der Deutschen Einzelmeisterschaft unterwegs, sondern auch den Vorsitz führend der Kommission Leistungssport, in der er versucht, jung und ein bisschen weniger jung noch ein bisschen stärker zu machen und die deutschen Nationalmannschaften zu neuen Höhen zu treiben. Großmeister Gerald Herdneck.
Danke.
Ja, Gary, bei so vielen Vorschusslorbeeren wollen wir jetzt natürlich was hören. Und du hast bestimmt auch noch frische Eindrücke von den deutschen Meisterschaften im Gepäck, wo du ja nicht nur in der Organisation, sondern auch als Spieler aktiv warst. Erzähl mal, was hast du für Eindrücke gewonnen?
Ja, das ist jetzt fast schon schwierig zu beantworten, weil es so viele waren. Es war wirklich perfekt organisiert. Das Ganze von vorne bis hinten mit dem krönenden Abschluss des Promi-Cups, also dieser sogenannte Krulich-Cup, wo je ein Großmeister mit einem Prominenten gepaart wurde und die dann ohne Beratung abwechselnd gezogen haben. Also man durfte nur einmal in der Partie bis zu eine Minute Auszeit nehmen, um in einer wichtigen Stellung eine Beratung zu machen. Und ansonsten wurde einfach streng abwechselnd gezogen. Und natürlich auch am letzten Tag das Blitzturnier, wobei das habe ich jetzt nicht so intensiv verfolgt. Und mein Schwerpunkt lag natürlich im Kandidatenturnier, wo ich selber gespielt habe.
Und wie lief's?
Wie bitte?
Wie lief's für dich?
Ja, also die Endplatzierung war 10. von 30. Ich muss aber sagen, ich fand, ich hatte ein bisschen Pech. Und zwar deswegen, also Doppelpech, um genau zu sein. In der 8. Runde wurde ich mit Schwarz gegen Christian Glöckler gelost, den ich also eindeutig für das größte Talent im Deutschen Schachbund halte. Und in der 9. Runde habe ich dann nochmal Schwarz bekommen. Also ich hatte Doppelschwarz zum Abschluss. Und davor gegen Christoph eben verloren in der 8. Christian in der 8. Runde verloren. Und insofern finde ich, ist das Ergebnis ein bisschen unter der Erwartung. Es hätte auch 7 oder 8 sein können. Aber also in den Kampf um die ersten 3 Plätze habe ich definitiv nicht eingegriffen.
Habt ihr euch eigentlich gesehen, Johnny, in München? Du warst ja auch da, ne?
Ja, wir haben uns gesehen bei der Eröffnungsfeier, die sehr schön gemacht war, wo auch so die Schachakademie München ein bisschen vorgestellt wurde und ich sehr beeindruckt zurückblieb, was die alles leisten. Nicht nur das, was man erwartet, sage ich jetzt mal, an normalem Schachtraining, sondern auch das soziale Engagement, was mich persönlich immer sehr beeindruckt, wo man da an welchen Ecken man mit Schach dann doch am Ende immer helfen kann. Und genau, dann haben Gary und ich im Anschluss noch ein bisschen geschnackt bei leckerem Essen. Und genau, da hatten wir ein paar Minuten, wo wir uns gesehen haben. Wir haben ja auch schon gegeneinander gespielt. Wir kennen uns ja jetzt auch schon, also seit ich mehr oder weniger in der aktiven deutschen Schachszene unterwegs bin. Also da bleibt immer mal Zeit für einen Schnack und da haben wir uns gesehen.
Man sollte vielleicht noch ergänzen, wieso war es eigentlich in der Schachakademie? Also die ganze Veranstaltung war ja im Gasteig, im Münchner Kulturzentrum. Und wir hatten aber erst ab Donnerstag gemietet, also weil da die erste Runde der Meisterklasse war. Und am Mittwochabend haben wir dann eben gesagt, okay, dann machen wir es gleich in unserer Schachakademie. Zumal die Schachakademie übrigens 20-jähriges Jubiläum feiert, jetzt im Mai. weil genau vor 20 Jahren waren wir beim Notar, um die GmbH zu errichten. Und so hatten wir dann noch einen schönen Abend in der Schachakademie mit super Buffet und so. Das fing also wirklich schon ganz glanzvoll an. Es waren alle da und alle waren ganz glücklich, ja.
Und was sagst du zum Sportlichen an der Spitze? Vincent Keimer hat ja mal wieder gezeigt, dass er die klare Nummer 1 ist, ne? Also schon beeindruckend, oder?
Also mehr als beeindruckend, muss man echt sagen. Denn natürlich war niemand überrascht, dass der Vincent das Turnier gewinnen würde. Aber wie er es gewonnen hat, ja, der hatte ja 6,5 aus 7. Also die Endplatzierung ist noch ein bisschen, die trügt noch ein bisschen, ja, weil er ja ausgerechnet in der letzten Runde gegen Donchenko verloren hat, aber auch nur, weil er im Remis ausgewichen ist und die Gewinnfortsetzung nicht gesehen hat. Also der hätte das Turnier tatsächlich noch mit einem Punkt mehr oder einem halben Punkt mehr gewinnen können. Und es zeigt seine absolute Dominanz im deutschen Männerschach. Ja.
Und Johnny, darf man das sagen? Du hattest ja einen Schützling auch im Turnier.
Ja, ich hatte einen wenig erfolgreichen Schützling bei den deutschen Frauen, Lisa Sigmann, die ich jetzt seit Ende August, Anfang September betreue, des letzten Jahres natürlich, woraufhin sie erstmal einen großen Höhenflug hatte, der sie bis über 2-2 getragen hat und dann folgte der Einsturz. Aber so ist das manchmal bei vor allem Damen, dass das auch sehr Schwankungen unterlegen ist. Sie ist aus meiner Sicht weiterhin ein riesiges Talent und wird hoffentlich die Kraft haben, da umso stärker zurückzukommen. Und da muss ich auch nochmal Gary ganz großartig loben. Ich werde über den Inhalt jetzt kein Wort verschwenden, aber er hat eine ganz großartige E-Mail dann nochmal an den Vater geschickt. Und das war etwas, was sehr weitergeholfen hat. Und das war die ich da betreut habe.
Ja, Gerhard, vielleicht kannst du noch, jetzt sage ich schon Gerhard, Gary. Gerhard ist sowieso falsch. Ja, Gerhard. Kannst du vielleicht noch allgemein was zu deiner Aufgabe als Leistungssportreferent sagen? Also es ist ja offenbar nicht nur, dass du bestimmst oder dass du Vorsitzender der Kommission bist, sondern auch viel Hintergrundarbeit, wie Johnny hier gerade erzählt hat.
Naja, also zunächst muss man mal sagen, dass das, was ich jetzt für die deutsche Meisterschaft in der Organisation im Vorfeld der 6 Monate geleistet habe, auf freiwilliger Basis erfolgte. Und zwar deswegen, weil es eben in München war nach so langer Zeit und ich das unterstützen wollte und weil sich eben auch durch die bestehende Infrastruktur in der Schachakademie natürlich Synergieeffekte ergaben. Zum Beispiel wurden auch Pakete angeliefert bei uns in der Schachakademie, 20 an der Zahl, weil wir wollten nicht alles vorher in den Gasteig liefern lassen, ne? Und dann liegt das da irgendwo rum oder wird nicht angenommen. Und solche Dinge, das hat sich alles als ganz zweckmäßig erwiesen, diese Kooperation. Aber hatte also im Kern nichts mit meiner Funktion als Referent für Leistungssport zu tun. Woran ich beteiligt war, naja, wir haben 3 Monate vorher die Bundestrainer aufgefordert, die Teilnehmer der Meisterklasse der Männer und der Frauen zu nominieren, denn so ist die Regelung, dass man sagt, Elo-Liste 3 Monate vorher zählt und dann ist die Nominierung mehr oder weniger automatisch, also die Elo-Stärksten werden genommen. Und zum Beispiel hat auch der Bernd Vöckler dann die jeweils stärksten Nachwuchsspieler nominiert. Das war eben bei den Männern der Leonardo Costa und bei den Frauen die Lisa Sigmann.
Und hier wird im Chat auf deine Fernsehkarriere Bezug genommen. Ich blende es nochmal ein. Der Thomas schreibt, kürzlich nochmals im Internet gesehen, Schach der Großmeister 1991, Gary Hertneck gegen Judith Polgar, beeindruckend. Ja, hast du dann auch Erinnerungen, Gary, an dein Fernsehauftritt bei
Hennig-Lehmann-Schatzmühlhaut? Sicher, ich habe es auch mal vor einem Jahr nochmal auf YouTube auch mir angeschaut, weil zum Glück sind ja alle Folgen dieser Sendung Schach der Großmeister im Internet abrufbar. Und heute denke ich mir manchmal, ich habe die Partie zu... Also ich habe es jetzt zwar am Ende gewonnen, aber ich habe nicht so überzeugend gewonnen, wie man vielleicht hätte gewinnen können, weil die Stellung nach der Eröffnung schon sehr, sehr gut war. Also ich habe eher so ein bisschen das Ganze verzögert und so. Und am Ende wurde es ja auch noch sehr hektisch, weil die letzten Züge von beiden Seiten in großer Zeit noch zu machen waren. Aber ja, es ist immer wieder eine schöne Erinnerung und interessanterweise werde ich auch heute noch oft darauf angesprochen, genau wie auf meinen kurz zuvor erfolgten Sieg gegen Anand. Also das sind immer so die Standardfragen. Du hast gegen Judith Beuger gewonnen, du hast gegen Anand gewonnen. Beide Male mit Französisch übrigens.
Okay. Ja, als nächstes Thema hätte ich den Schachkicker auf dem Zettel. Johnny, magst du mal vielleicht da einleiten, denn du bist ja auch Leser des Schachkicker, nehme ich mal an.
Ja, absolut. Übrigens auch zur Vorbereitung der heutigen Sendung habe ich da das, ich glaube, von dir geführte Interview mit den beiden Präsidentschaftskandidaten beziehungsweise der Präsidentin und dem Herausforderer gelesen und habe dann auch direkt gesehen, da schließt sich der Kreis, dass Gary da direkt drunter kommentiert hat. Also war sehr, sehr interessant. Ja, also es gab ja bis vor kurzem den Schachticker und nachdem Franz Hirtenmeier leider verstorben ist, konnte der nicht mehr weiter betrieben werden und Gary war so großartig, dass er direkt gesagt hat, diese Idee einer solchen Schachplattform muss aber unbedingt weiterleben, hat sich direkt ans Werk gemacht und daraus ist der Schachkicker entstanden, der jetzt sozusagen das Konzept des Schachtickers aufnimmt. Auch noch von sozusagen von mit Franzes Segen, würde ich sagen, der das schon also immer gut fand, dass irgendwie Gary vielleicht mal seine Arbeit übernehmen könnte. Und jetzt werden dort Inhalte aller Art veröffentlicht, unter anderem auch von uns. Und wir freuen uns sehr mit den Chess Tigers, dass wir ein kleiner Teil davon sein können und als Partner dort mit auftreten.
Ja, Gary, war das schon lange geplant oder war das eine spontane Aktion dann nach dem Tod von Franz?
Ja, also da müsste man jetzt tatsächlich ein bisschen ausholen. Also Tatsache ist, dass Franz und ich ja über Facebook auch gut vernetzt waren, weil wir, er hat immer so KI-Bilder gemacht und die Leute damit gut unterhalten und sein Lieblingsobjekt war ich. Also es gibt irgendwie 50 bis 100 KI-Bilder von mir, die der Franz damals gemacht hat. Und natürlich habe ich auch ab und an für den Schachticker geschrieben, ich sag mal nicht so häufig, vielleicht im Abstand von ein paar Monaten. Und ich wusste auch, dass der Franz es nicht ewig machen würde. Und wir hatten auch mal besprochen, dass ich der Nachfolger sein könnte. Aber anders als es irgendwo zu lesen stand, war das nicht vor 2 Jahren, sondern eher vor 5 Jahren. Und dann ist ja tatsächlich das Unglück passiert oder das, was alle erwartet haben, passiert. Franz konnte nicht ewig leben. Er war ja auch herzkrank. Das hat er, damit hat er nicht hinter dem Mond gehalten. Also es war so, dass es jetzt dringend erforderlich war, das weiterzuführen. Also niemand, wirklich niemand wollte, dass der Schachticker stirbt. Und dann hatte ich, Gott sei Dank, im Januar diesen Jahres eine sehr fruchtbare Phase von 2 Tagen, wo ich die komplette Technik aufgesetzt habe, also mich bei Strato angemeldet habe, WordPress installiert habe, ein geeignetes Theme. Also Theme ist immer das Wichtigste an der Homepage, also praktisch wie die ganze Homepage aussieht und aufgebaut ist. Und die muss natürlich im Nachrichtenstil aufgebaut sein. Also auch dieses Theme habe ich gefunden und dann noch die sogenannten Plugins draufgesetzt. Und am Anfang war die Seite noch nicht so optimal, aber die wurde dann noch nach und nach angepasst. Und so ab Anfang Februar ging das dann tatsächlich los. Und was man auch noch sagen sollte, ich habe also mehrfach um Autoren geworben, weil meine Meinung ist, je mehr qualifizierte Autoren man hat, umso bunter wird die Seite. Das ist mir auch ganz wichtig. Und vor allem will man ja auch nicht immer selber schreiben. Also ich bin zwar mit dem Walter Rädler unglaublich dankbar, der hat schon über 100 Beiträge reingestellt. Und bei dem kommt ja auch unglaublich viel an schaffenden Nachrichten. Und selbst wenn es nur eine kleine Nachricht ist, aber es belebt die Seite. Ja. Und von daher muss ich sagen, wir haben jetzt ein festes Team. Naja, ich würde vielleicht sagen, im engeren Kernteam 5 Autoren. Du bist einer davon, Michael. Und für den ich auch sehr dankbar bin, muss ich dazu sagen.
Und ja, Walters Beiträge werden immer besser gelesen als meine. Das ist ja immer ganz ärgerlich.
Also, was man auch noch sagen sollte, der mit Abstand meistgelesenste Artikel, das ist natürlich spannend. Wir haben jetzt also schon, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es aktuell sind, aber jedenfalls über 200. Und der mit Abstand meistgelesenste Artikel ist tatsächlich meiner über das Duell von Ingrid Lauterbach gegen Paul-Meyer Dunker.
Ja. Ah, der ist aber das schon älter, oder? Oder wann?
Ja, der ist vielleicht so 3 Wochen alt, aber er ist von allen Artikeln am häufigsten angeklickt worden und aber nicht häufig kommentiert worden. Das heißt, viele Leute haben ihn gelesen und sich ihre Meinung dazu gebildet.
Ja, ja, interessant.
Und ich habe die nicht gelesen. Ging ich mal auf den neuesten Stand. Was war die Quintessenz des Artikels? Wen sollen die Leute wählen?
Ich habe mich ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben, weil ich die Kandidatur von Paul in dieser Situation als extrem unpassend empfand. Und zwar deswegen, weil er eigentlich Unruhe reinbringt. Es ist ja eine Mannschaft da, die kandidiert und die letzten 2 Jahre verantwortet hat. Und es waren ja 2 erfolgreiche Jahre. Also im Endeffekt kann man sagen, die Finanzen wurden konsolidiert. Das steht ja auch nochmal in dem heutigen Interview, das der Michael mit der Ingrid und dem Paul geführt hat, drin, wo die Ingrid ihre Erfolge betont. Sie hat gesagt, wir haben den DSB stabilisiert, wir haben die Finanzen konsolidiert, wir haben eine glanzvolle deutsche Meisterschaft ausgerichtet und pipapo, also noch ein paar Erfolge, ja. Und es war eigentlich kein einziger Misserfolg dabei, es sei denn, wenn man sagen würde, okay, es wurde zu viel gespart. Und das ist so ein bisschen das Zentrum der Debatte. Also am Ende kam ja überraschend raus, dass jetzt ein positiver Saldo von knapp 200.000 Euro beim Deutschen Schachbund erwirtschaftet wurde. Und dies ist nur einer sehr harten Sparpolitik zu verdanken. Und auch der Bereich Leistungssport hat also weit über 50.000 Euro an Einsparungen beigetragen, auf Kosten der Spieler und Spielerinnen. Also wir haben zum Beispiel unsere Kaderzuschüsse halbieren müssen, ja. Und also man kann jetzt sagen, okay, das ist schön, dass die Finanzen jetzt wieder gesund sind, aber weniger schön ist, dass die Referate, also ja, mir kommt jetzt der Begriff rasiert oder skalpiert worden, also zum Beispiel das Seniorenreferat hat so gut wie überhaupt kein Geld mehr gehabt, ja. Und das heißt, da konnten auch keine Zuschüsse mehr für Seniorenturniere gezahlt werden. Und das ist halt, also einerseits ist es so, demokratisch gesehen ist es natürlich eine zulässige Aktion, gegen einen bestehenden Amtsinhaber zu kandidieren. Aber mich stört der Zeitpunkt und die Tatsache, dass denjenigen, die die letzten 2 Jahre den Karren aus dem Dreck gezogen haben, hier nicht gedankt wird, sondern das ist für mich also grober Undank, jetzt in dem Moment, wo wieder das Schiff soliden Kurs hat, zu sagen, okay, jetzt kandidiere ich und wenn ich gewählt werde, dann profitiere ich von der Arbeit meiner Vorgänger.
Gibt es denn die Perspektive, du sagst, den Finanzen geht es wieder besser, dass es dann entsprechend auch bei den Zuschüssen, Ausgaben dann entsprechend wieder mehr zurückgegeben wird an die an den Leistungs- und Breitensport?
Also Tatsache sind wir auf dem Weg, ist, dass wir auf dem Weg dorthin sind. Und zwar hatten wir vor 2 bis 3 Monaten, als der Nachtragshaushalt 25 und die Haushaltsplanung 26, 27 aufgestellt wurden, einen Austausch mit dem Alexander von Gleich, also Vizepräsident Finanzen. Und der hat uns gesagt, okay, wir haben jetzt wieder mehr Geld, wir können wieder mehr Geld geben. Und daraufhin haben wir eine Reihe von Punkten ist jetzt Kevin Högi, Bernd Vöckler und ich, eine Reihe von Punkten aufgezählt, wo unbedingt wieder was gemacht werden muss. Also wir wollten wieder höhere Kaderzuschüsse, also so wie früher, das haben wir nicht ganz bekommen, weil das war zu viel. Aber wir haben zum Beispiel die Europa-Teilnahmezuschüsse wieder eingeführt. Also das sind 1.000 Euro pro Teilnehmer, der an der Europameisterschaft teilnimmt, weil solche Europameisterschaften sind immer besonders teuer. Da bist du schnell 1.500 Euro los für eine EM. Und der Zuschuss war also auf 500 Euro reduziert oder sogar ganz weg. Ich weiß jetzt nicht mehr nach. Also jedenfalls, es gab diverse Einzelmaßnahmen, wo schon im laufenden Haushaltsjahr der Etat wieder etwas aufgestockt wurde. Wir sind aber noch nicht zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Also es ist noch nicht so wie früher.
Wie ist das? Ich kenne mich in den Details einer solchen Wahl nicht aus, aber es hört sich ja nicht so an, als wärest du noch bereit, und dann dem Präsidenten Paul Meyer-Dunker dein Amt fortzuführen. Wie läuft dann so eine Wahl ab? Tritt er dann schon mit einem eigenen Kandidaten an, oder könntest du dir das bei all der Kritik an seiner Kandidatur trotzdem vorstellen, im Falle seiner Wahl weiterzumachen?
Das ist das Nächste. Ich war da auch ein bisschen erstaunt, weil ich dachte eigentlich, ich muss sagen, ich kenne mich mit der Satzung oder den Interna in solchen Fällen auch nicht so 100% aus. Ich bin einfach so ein Mensch, sage ich immer, ich hatte kandidiert, ich wurde gewählt, ich wurde wieder bestätigt. Ich habe auch vor diesem Kongress gesagt, ich mache weiter. Aber das war, bevor ich wusste, dass es die Gegenkandidatur von Paul gibt, ja. Und was ich jetzt also gedacht hatte, war, wenn ein neuer Kandidat als Präsident oder Präsidentin antritt, dass er dann gleichzeitig eine Mannschaft haben muss von 3 Vizepräsidenten, also Sport, Breitensport und Finanzen. Und dies schien da nicht der Fall zu sein. Er hat einfach gesagt, ja, ich kandidiere. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie verhalten sich in der Lage die 3 Vizepräsidenten? Machen sie weiter oder nicht weiter? Da habe ich gehört, also Jürgen Klüners würde nicht weitermachen. Guido Springer weiß man nicht so genau, aber wahrscheinlich auch nicht. Und Alexander von Gleich habe ich direkt gesprochen bei dem Promi Cup. Ich war mit ihm auch in einem Team und er hat gesagt, er würde es machen. Also auch unter Paul.
Also und der Paul hat jetzt vor ein paar Tagen noch einen Kandidaten für den Vizepräsident Sport vorgestellt. Die Bewerbung ist auch da, also einen Gegenkandidaten zu Jürgen Klüners. Die Bewerbung gibt's.
Okay. Und,
ja, also relativ neu. Und
ja, wer ist das?
Der Name sagt mir jetzt gerade gar nichts, ist aber auf dem Schachkicker auch zu lesen, in dem Vorbericht, den ich geschrieben habe. Also nicht in dem Interview, sondern in dem anderen. Ist ein relativ junger Mann, der, ich glaube,
also aus Baden. Also der Jannik Kiesel, oder?
Nee, nicht der Jannik Kiesel. Der Jannik Kiesel ist der Gegenkandidat zu Guido Springer für Vizepräsident Verbandsentwicklung. Und hier geht es jetzt um den Gegenkandidaten zu Jürgen Klüners, der quasi speziell im Team Meyer-Dunker antritt.
Aber gut, ich muss jetzt nochmal zurück, weil die Frage war ja, wie jetzt meine Entscheidung ist.
Also Gary ist kein geborener Politiker, er kommt tatsächlich zum Kern der Frage zurück. Ich hätte es sonst aber auch nicht vergessen.
Also es ist so, wie gesagt, ich war eigentlich entschlossen, einfach weiterzumachen, weil es gibt jetzt, gab keine negativen Entwicklungen und ich machte das eigentlich immer ganz gerne. Man muss jetzt auch noch zum Background sagen, dass ich in ungefähr 2 Jahren endlich in Ruhestand gehen darf. Von der Stadt
München. Und dann kandidierst du als Präsident.
Nein! und dann war eigentlich die Idee, dass man so im Ruhestand auch Aufgaben hat, die einen ausfüllen und nicht, dass man nur täglich spazieren geht oder aus dem Fenster schaut. Aber diese Aufgabe habe ich jetzt auch mit dem Schachkicker, da habe ich ja eine neue Aufgabe angenommen. Und ich bin ja auch Mannschaftsführer von Zugzwang in der Bundesliga. Und jedenfalls, um die Sache kurz zu machen, ich habe mich also soweit entschieden, wenn Paul gewinnt, dann verlängere ich nicht mehr. Okay. Oh, und es gibt bisher meines Wissens auch keinen Kandidaten dafür. Und wie die Aussichten der Abstimmung sind, ist, glaube ich, völlig offen derzeit.
Also ich finde trotzdem... Besprichst du dann sowas? Entschuldigung, Michael, besprichst du sowas?
Lass mich einen Satz Wertung noch. Also ich will einfach nur sagen, ich, ohne jetzt Partei zu ergreifen für Paul oder für Ingrid Lauterbach, ich finde es gut, dass es eine demokratische Wahl überhaupt gibt, ne, weil das erhöht im Zweifel dann auch, wenn Ingrid Lauterbach wiedergewählt werden sollte, ihre demokratische Legitimation. Also weil du gesagt hast, grober Undank, das würde ich nicht so sehen. Und ich erinnere mich auch noch an die Wahl bei der deutschen Schachjugend. Da hat auch Niklas Rickmann dann eine Wahl ganz knapp gewonnen. Da haben vorher auch einige bei der deutschen Schachjugend gesagt, wenn der gewinnt, dann mache ich nicht weiter. Und dann hat er es aber doch geschafft, irgendwie die Wogen so zu glätten, dass dann viele Funktionäre gesagt haben, okay, das scheint doch vernünftig zu sein, dann mache ich doch weiter. Also sowas könnte ich mir dann schon auch vorstellen. Aber ohne natürlich in deine Entscheidung eingreifen zu wollen, Gary, das ist klar. Johnny, jetzt, sorry, dass ich dich da unterbrochen hatte.
Ja, genau, also genau, jetzt habe ich es wieder. Also ist ein guter Punkt. Ich kann aber auf der anderen Seite auch, Gary, ich finde es auch gut, dass es einen Gegenkandidaten gibt, finde ich immer gut. Es ist aber natürlich trotzdem immer auch eine Frage, wie man die präsentiert. Und dass das derzeitige Präsidium also eine Herkulesaufgabe vor sich hatte, die bewältigt wurde, also seit gefühlt sehr langer Zeit einmalig, dass es eine große Aufgabe vor dem Deutschen Schachbund gab, die tatsächlich gemeistert wurde, dann sozusagen da auch, selbst wenn man sagt, ich kandidiere dagegen, das sehr stark anzuerkennen, finde ich, ist auch Pflicht eines Gegenkandidaten. Ich habe übrigens auch keine Meinung dazu, wer da der Bessere oder die Bessere ist. Aber egal. Wie macht man das dann, Gary? Also hast du das Paul schon mal gesagt? Ruft man den dann an und sagt, okay, wenn du nicht gewählt wirst, nur dass du Bescheid weißt, such dir schon mal jemanden, damit du dann nicht blank dastehst? Oder hört er das jetzt in diesem Moment auch das erste Mal, sollte er zuhören?
Naja, dazu muss man sagen, die Schachwelt ist klein, Informationen fließen sehr schnell von A nach B. Der Paul hat alle Funktionsträger, also alle Referenten und auch Landesverbände angerufen, um seine Entscheidung mitzuteilen. Ich habe ihm auch am Telefon persönlich gesagt, dass ich seine Kandidatur nicht gut finde, dass er aber natürlich gleichzeitig das Recht hat zu kandidieren. Er sollte sich dann schon überlegen, also für den Fall des Falles, dass jetzt eben sein Team gewinnt, wen er dann als Leistungssportreferenten einsetzen oder ansprechen möchte. Wobei man immer dazu sagen muss, es gibt ja noch den Kevin Höge, den Sportdirektor, der also laut unserer Konzeption Leistungssport mein direkter Stellvertreter ist, also kommissarisch, kann es dann durchaus von Kevin Höge auch weitergeführt werden.
Also ist dann sozusagen Ende, sozusagen, falls es eine Wahl gibt von Paul, in der nächsten Minute bist du raus.
Naja, da werden ja sowieso alle Funktionsträger gewählt auf diesem Kongress. Das ist dieser Teilsatzungsmann. Es fängt mit dem Präsidium an und geht dann Referent für Referent weiter. Die meisten kandidieren auch erneut. So steht es auch bei mir eben auf der Homepage. Also es gibt, weiß nicht, ob du auf dieser Spezialseite warst, da ist so ein grüner Haken für jeden Kandidaten. Der steht bei mir auch. Aber wie gesagt, also für mich, ich sehe es halt so, dass sich die Sachlage grundlegend ändert und ich will auch nicht alle 2 Jahre unter einem neuen Präsidenten mein Amt verrichten. Weil es war 2 Jahre unter Krause, 2 Jahre unter Ingrid und ich unterstelle dem Paul, dass er auch maximal 2 Jahre dabei ist, weil er ist so ein sprunghafter Mensch. Und insofern komme ich dann, also wenn ich jetzt 4 Jahre nochmal machen würde, auch 4 Präsidenten in 8 Jahren, das ist mir einfach zu viel Unruhe und das möchte ich nicht unterstützen.
Aber in Berlin war er doch relativ lange
Präsident. Ich glaube, oder? Auch nur 3 Jahre, 2 oder 3 Jahre nach dem Christian Kuhn. Er hat auch da schon von Anfang an gesagt, ewig wird das nicht machen. Es kommt noch dazu, dass er sich so halb in den E-Sport verabschiedet hat, wo er Schiedsrichter ist, also sein Beruf. Da hat er, also war zum Beispiel eine Veranstaltung in München, da haben wir uns auch mal getroffen. Also nebenbei gesagt, ich habe persönlich überhaupt nichts gegen Paul. Ich finde ihn einen tollen Typen. Ja, ich finde es einfach nur an der Sache falsch, dass er kandidiert. Und jedenfalls, meiner Meinung nach orientiert er sich sowieso beruflich gerade vom Schach weg. Er war ja früher auch mal in der Geschäftsstelle tätig. Er hat gesagt, dass er den Vorsitz im Berliner Landesverband im nächsten Frühjahr niederlegt, ja, also woher kommt jetzt auf einmal diese Kandidatur als Präsident? Also für mich ist das Ganze überhaupt nicht stimmig.
Also Peter
fragt Peter Urban.
Genau. Peter Urban, Gary, vielleicht kannst du die Frage beantworten. Wer stimmt denn darüber überhaupt ab, ja, wer Präsident wird?
Das ist ja das nächste Problem, nämlich die großen Landesverbände haben leider ein sehr großes Stimmengewicht. Ja, wir haben also 17 Landesverbände, nicht 16, weil Baden und Württemberg sind getrennte Verbände. Plus, also in dem Fall haben die Referenten und das Präsidium selbst kein Stimmrecht, die haben es nur bei den Anträgen. Und also bei den Anträgen sind es insgesamt 230 Stimmen, davon hat jeder Referent gerade mal eine Stimme. Das heißt, das ist ein Witz, wir haben überhaupt keine politische Bedeutung im Deutschen Schachbund, wenn es um Abstimmungen geht. Und das finde ich zum Beispiel auch total absurd. Dagegen kommt dann ein Landesverband wie Bayern auf, jetzt weiß ich es nicht genau, ich habe so einen Zettel mal gehabt, da müsste ich jetzt nachschauen, also auf 30, 40 Stimmen oder so, die praktisch dann abgegeben werden können. Also NRW und Bayern zusammen haben über 30% der Stimmen. Also wenn die beiden sich einig sind, dann ja, da müssen sie nicht mehr viele Verbände auf ihre Seite ziehen.
Aber Peter, es ist der Kongress des Deutschen Schachbundes, der so zusammengesetzt ist, wie Gary gerade gesagt hat. Und am 31. Mai und am 1. Juni wahrscheinlich 1,5 Tage tagen wird. Und da wird dann auch der Präsident gewählt.
Also dazu kann ich sagen, wahrscheinlich wissen wir es um 10 oder 10:30 Uhr am Samstag, denn die Wahlen des Präsidiums stehen ganz vorne an. Ne?
Ja. Gary, du hast noch einen Widerspruch, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Es wird immer von jungen Leuten verlangt, sich zu engagieren. Also wenn sie sich dann zur Wahl stellen, dann wird die Frage der Sinnhaftigkeit gestellt. Also glaube ich.
Ja gut, aber das ist also da, ich mag den Fragesteller sehr gerne, aber Gary hat ja nun nicht Pauls Alter kritisiert, sondern das hätte dieselbe Kritik hätte Gary angebracht, wenn derjenige 60 gewesen wäre.
Genauso könnte man kritisieren, wir wollen Frauen im Schach fördern und wieso wird jetzt ein Abwahlantrag gegen Ingrid Lauterbach gestellt?
Okay. So, ja, wir haben schon, oh je, wir haben schon 1/2 Stunde. Wir wollten noch über Zugzwang München reden, Gary.
Ganz kurz.
Vielleicht finden wir noch kurz die Zeit dafür. Ja, ihr seid aufgestiegen in die Bundesliga, nachdem ihr, glaube ich, eine Ehrenrunde gedreht habt in der zweiten Liga.
Ja.
Wie sieht's aus? Wie sind die Pläne für die kommende
Saison? Ja, also man verstärkt sich dann ja eigentlich in solchen Fällen immer etwas und es ist aber gar nicht so leicht, die richtigen zu finden. Aber ich denke, wir haben die 2 Goldrichtigen gefunden. Wir wollten jetzt nicht die halbe Mannschaft umbauen, aber wir haben gesagt, 2 Neuzugänge sind okay. Beide sind bekannt, ich kann sie hier gerne nochmal nennen. Der erste ist der Leonardo Costa, der vom HSK zu uns wechselt. Der Prozess ist gerade im Gange. Und er wird auch ganz vorne bei uns spielen, also wohl am Brett 2 hinter Pavel Eljanov. Und der andere Neuzugang ist Vitali Kunin, der völlig überraschend bei uns angefragt hat, aus Hessen, Darmstadt wohnt er. Und der hatte 23 Jahre für seinen Altverein in der Hessenliga überwiegend gespielt oder zweite Liga. Mörlenbach heißt dieser Verein und dieser Wechsel ist bereits vollzogen. Also wenn man auf die DWZ-Liste von Zugzwang schaut, dann steht Vitali Kunin seit 1-2 Tagen bei uns drin und damit können wir auch locker, wenn wir wollen, 8 Großmeister in einem Wettkampf aufbieten.
Johnny, du spielst mit deinem Verein nächstes Jahr weiterhin in Markdorf, ne?
Ich spiele weiterhin beim SK Marmsdorf. Entschuldigt ein bisschen die Hintergrundgeräusche. Ich bin gerade im Hotel und meine Family ist gerade einmarschiert. Deswegen könnte es jetzt ein wenig Kindergeräusche im Hintergrund geben. Genau, ich bleibe weiter bei SK Marmsdorf. Habe denen das auch schon vor der letzten Runde gesagt. Das ist ein Team aus Freunden. Die haben ein wenig Budget auftreiben können und ich könnte nicht glücklicher sein, da zu spielen.
Und Gary, du bist ja auch nicht nur Spieler, sondern Mannschaftsführer. Hast du auch die Mannschaft mit zusammengestellt oder Wünsche geäußert bei eurem Sponsor? Oder ja, was ist generell die Aufgabe des Mannschaftsführers?
Dazu gibt es auch einen Artikel, musst du mal lesen, auf dem Schachkicker, nach der Saison ist vor der Saison, da steht alles ganz genau drin. Also Tatsache ist wirklich, wenn die alte Saison beendet ist, dann fangen schon die ersten Arbeiten für die neue Saison an. Und eines der wichtigsten ist natürlich der Sponsorenvertrag, weil wir ja immer nur von Jahr zu Jahr die Planung machen und dann muss die alte Saison abgerechnet werden, die neue muss kalkuliert werden. Es ist ja auch eine andere Kalkulation, wenn man in der ersten Bundesliga spielt als in der zweiten Bundesliga. Und dann muss das mit dem Sponsor schriftlich besiegelt werden, wobei das mit dem Roman Krulich immer ganz easy ist, kann ich dir verraten. Und ja, und dann als nächstes tritt eben die große Frage auf, verstärkt man sich oder nicht? Das Problem ist halt doch weiterhin, dass die Leistungsdifferenz zwischen der ersten und zweiten Bundesliga relativ groß ist. Also da kannst du am besten mit einer Mannschaft antreten, die im Schnitt 2600 stark ist. Aber es ist jetzt nicht unsere Philosophie, so viele Legionäre wie möglich zuzukaufen, sondern wir wollen die alte Mannschaft im Kern schon erhalten und uns trotzdem sinnvoll verstärken. Und das war eben das, was bei dem Ganzen rausgekommen ist.
Hast du was aus Düsseldorf gehört? Die sind ja deutscher Meister geworden, aber der Sponsor, der Vadim Rosenstein, hat angekündigt, sich, ja, jetzt weiß ich nicht, entweder ganz zurückzuziehen oder so ein bisschen zurückzufahren.
Nein, also Das weiß ich zufällig genau, weil ich da mit Jan Werner gesprochen hatte drüber. Also er sagt, sie haben immerhin so viel Budget, um eine Mannschaft beschicken zu können. Bloß das Problem ist, also wie viel Budget, ja? Wenn es nämlich ganz wenig Budget ist, dann beschicken sie die Bundesliga in einer Form, dass sie 0-16 verlieren, während sie jetzt fast 16-0 gewonnen haben. Also klar ist, dass die ganzen Stars wohl weg sein werden und dass er sich eine neue Mannschaft suchen muss. Und das ist übrigens auch nicht einfach, weil ja alle Großmeister praktisch schon in der ersten oder zweiten Bundesliga irgendwo spielen. Ja, es ist ein Trugschluss, dass man sich einfach so eine Mannschaft zusammensuchen kann.
Aber jetzt werden ja ein paar frei von ein paar Düsseldorfer.
Ja gut, das ist eine andere spannende Frage, wie weit bedienen sich andere Vereine? Da würde man es natürlich vor allem an Firmenheim und Baden-Baden denken, aus der in Anführungszeichen Konkursmasse von Düsseldorf.
Ja, also schauen wir mal nächstes Jahr. Hier, wir haben
ja, klar ist übrigens auch, dass David Navarra von Mülheim wegwechselt. Wir werden da ein bisschen was machen in der nächsten Ausgabe. Und deswegen habe ich da mit den Mülheimern, weil der Mülheim ist ein toller Verein, die ganz viel auch lokale Leute einsetzen. Nächste Woche übrigens Patrick Zelbel bei uns zu Gast. Und Navarra wird also nicht bei Mülheim bleiben, sondern sich dann wahrscheinlich einem anderen Verein anschließen. Welcher
weiß Mülheim, die abgestiegen sind, muss man
ja, ich das weiß sagen. Von welcher.
Sag, dann weißt
Solingen.
Du.
Solingen.
Ah, okay. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Okay.
Welcher Verein ist das?
Ach, Solingen.
Ah, okay.
Ja. Na, der Hintergrund ist, wir hatten auch mit Navarra verhandelt, das kann ich verraten. Also Navarra wollte sich zwischen Zugzwang und Solingen entscheiden und hat sich für Solingen entschieden.
Okay.
Eine Sache muss ich noch reinziehen. Ich weiß, Michael guckt auf die Uhr, aber wir haben eine Frage einer der wichtigsten Schachpersönlichkeiten, kann man so sagen, auf jeden Fall der reichweitenstärksten Schachpersönlichkeiten bekommen von Will Einhelm, dessen Videos auf TikTok teilweise monatlich Millionen Zugriffe haben. Und zwar die Frage läuft, glaube ich, noch auf das vorangegangene Thema hinaus, auf das Thema des anstehenden Kongresses und der Wahlen, ob irgendwelche großen Pläne vorhanden sind, irgendwelche strukturellen Pläne, strukturellen Veränderungen, die nicht nur den Spitzenspielern, komme ja aus dem Spitzensport, also nicht selber als Spieler, aber ab und zu als Trainer, nicht nur für die Spitzenspieler was getan wird, sondern ob auch die breiten Schachspieler sich zum Beispiel über Sponsoring auf neue Ideen freuen können.
Also ich kann dazu nur sagen, erstens bin ich da nicht so tief drin in dem Thema und zweitens ist halt seit Jahren die Spitzenveranstaltung des DSB im Breitensport, die DESAM, wie sie immer genannt hat, also Deutsche Schachamateurmeisterschaft, die von Jahr zu Jahr größer wird, mit, ich weiß nicht, 600, 700 Spielern ausgetragen wird und wirklich ein Schachmagnet für ganz viele Spieler ist. Und daneben sind mir aber keine weiteren Planungen bekannt, also da noch was auszubauen im Breitensport.
Ich glaube, das Schulschachthema, das ist einfach nach wie vor weiterhin auf der Agenda. Das ist auch aus dem Interview, ich glaube, der Paul Meyer-Dunke hat es gesagt, aber das gibt auf vielfältiger Ebene ja Schulschachaktivitäten. Und es gibt diese gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen Schachjugend und Schachbund, wo es um das Thema Frauenförderung oder wie kriegen wir mehr Mädchen und Frauen ins Schach. Und das ist ja auch Breitenschach, wie wir das da reinkriegen. Also das sind so Themen, die mir da einfallen.
Das finde ich übrigens ein sehr spannendes Projekt von der Lilly Hahn zusammen, also DSB und DSJ, so eine Art Forschungsprojekt ist das eigentlich, weil es ist schon erstaunlich, dass eigentlich bisher nicht genau untersucht wurde, woran es eigentlich liegt, dass der Frauenanteil im Schach so niedrig ist. Und das soll jetzt wirklich also untersucht werden und gleichzeitig sollen auch Maßnahmen vorgeschlagen werden, wie man die Frauenquote steigern kann.
Übrigens dazu nochmal zur Deutschen Schachamateurmeisterschaft, da finde ich persönlich, ich habe da mit ihr direkt nie drüber gesprochen, aber wenn es um die Bezahlung der Organisation dieser Veranstaltung zum Beispiel geht, ist, glaube ich, auch ein bisschen Luft noch nach oben, was sozusagen die Organisatoren hinter der ganzen Veranstaltung angeht. Also, dass man das auch auf ja, vielleicht ein bisschen weniger Ehrenamt und ein bisschen mehr ja, wertschätzende Unterstützung auch hinbekommt. Also da gibt es aus meiner Sicht viele Themen, die da angegangen werden sollten. Da will einer eben absolut recht, dass man eben auch den breiten Schach weiter in Fokus rückt, weil das ist ja das, was im Moment das deutsche Schach so stark macht, dass die Vereine angelaufen werden, dass die Vereine wieder wachsen, dass wir bald über 100.000 Mitglieder wieder haben. Und da haben sicherlich Turniere wie die DSM einen ganz großen Anteil dran.
Ja. So, jetzt gucke ich aber wirklich auf die Uhr. Gary, hast du noch was auf dem Herzen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, oder nochmal was zusammenfassend?
Also ich möchte wirklich nochmal also allen, die nicht auf der Deutschen Meisterschaft in München waren, sagen, dass es nach Übereinstimmung aller, die dabei waren, sowohl die stärkste Deutsche Meisterschaft, zumindest der letzten Jahrzehnte war, als auch die am besten organisierte und mit dem buntesten Rahmenprogramm. Also es war wirklich ein absolutes Highlight, diese Deutsche Meisterschaft.
Ja, dann Kompliment an die Organisatoren. Johnny, du noch Pläne für die kommende Schachwoche? Interessante? Hast du wieder ein Seminar oder bleibt es beim Alltag? Oh, du bist eingefroren.
Jetzt ist er eingefroren. Okay.
Also Johnny kann nicht mehr antworten. Alltag gibt es bei Johnny nicht. Immer irgendwie was Besonderes los. Immer im Einsatz für Schach. Ich glaube, dann nehmen wir die Tatsache, dass er eingefroren ist, als Abschluss.
Ich bin wieder da.
Also bist wieder da. Okay. Hast du noch was beizusteuern, Johnny?
Nee, ich möchte mich bei Gary bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat und freue mich schon auf unseren nächsten Gast nächste Woche, Patrick Zelbel, Organisator der Dortmunder Schachtage, Dortmunder Jung. Ja, ich bin super dankbar allen unseren Gästen, Gary vor allem, dass wir schon nach dem 8. Schachtalk wirklich solche hochkarätigen Gespräche führen können. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, uns würde vielleicht auch mal eine Frau ganz gut tun.
Das ist wohl wahr. Auch wir sollten uns bemühen, die Frauenquote jetzt zu steigern, beziehungsweise ja, fachkundige Gäste mal. Aber ich glaube, das könnten wir hinkriegen, Johnny, mit ein bisschen Mühe.
Kriegen wir.
Ja, danke Thomas auch für das Kompliment und Gary auch von mir. Vielen, vielen Dank. Mach's gut und ja, wir sehen und hören uns. Bis zusammen. So, Stream beenden.
Das hier ist der einzige Schachladen in ganz Berlin. Kommt mal mit rein. Mein Name ist Jonathan Karlstedt, internationaler Meister im Schach. Hier seht ihr unsere Auswahl an Schachbrettern vom recht günstigen Silikonbrett über unser Bundesliga-Brett. Und hier das Brett bekannt aus der Netflix-Serie Damengambit. Wenn ihr in unseren Laden reinkommt, dann fällt euch zuerst unsere Bücherwand auf. Wir haben hier eine Auswahl an verschiedenen Büchern für jede Spielstärke, die wir euch empfehlen. Und wenn wir in den Raum weitergehen, da findet ihr nochmal über 1000 weitere Bücher. Und hier kommen wir jetzt in den Raum mit den ganz, ganz vielen Schachbüchern. Hier findet ihr von jedem Verlag etwas, vom Anfänger zum Profi. Und wenn ihr euch noch nicht ganz entschieden habt, welches Buch es denn heute sein darf, ja, dann kommt doch einfach mit in die Sitzecke, vielleicht sogar bei einem Kaffee und stöbert ein bisschen.